Werbung. Gürtelrose. Sie haben davon schon gehört? Aber wissen Sie auch, was hinter den Nervenschmerzen steckt? Und wie Sie Ihr persönliches Gürtelrose-Risiko ermitteln können? In dem Webinar Wissen kompakt von GSK beantwortet eine Expertin alle wichtigen Fragen. Sichern Sie sich einen Termin am 1., 10. oder 16. Oktober und seien Sie der Gürtelrose einen Schritt voraus. Anmelden unter gürtelrose.webinar-gesundheit.de.
Vielleicht sagt ihr auch manchmal sowas wie, boah, ich sterbe vor Hunger. Also ich sag das ab und zu. Wenn es schon Nachmittag ist und ich keine Zeit hatte, Mittag zu essen oder wenn mein Tag sehr lang war und ich mich aufs Abendbrot freue, so ganz normal eben. Aber da reden wir von einer ausgelassenen Mahlzeit, vielleicht auch mal zwei. Wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten von uns haben keine Ahnung, was wirklicher Hunger bedeutet. Gott sei Dank. Wobei ich jetzt ganz bewusst sage, die meisten von uns, denn auch hier, in einer der reichsten Industrienationen der Welt, gibt es Menschen, die nicht genug zu essen haben. Nicht genug Geld, um ihre Kinder richtig ernähren zu können. Das ist unfassbar genug. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Hunger in Form eines wirklich unfassbaren Experiments.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siege der Medizin, einem Podcast von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich freue mich, euch auf dieser Reise durch spannende Ereignisse in unserer Vergangenheit zu begleiten. Wir lassen Expertinnen und Experten zu Wort kommen und erzählen Geschichte als Geschichten. Faktentreu und wo nötig mit ein bisschen Fantasie, um sie zum Leben zu erwecken. Wir erzählen von berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die zu Unrecht vergessen sind und von Geschehnissen, die nicht in Vergessenheit geraten sollten. Beginnen wir mit einer Reise in das Jahr 1945. Es ist Juni, der Zweite Weltkrieg ist, zumindest in Europa, offiziell vorbei. Doch seine grauenvollen Auswirkungen sind noch überall zu spüren, auch in den USA. Aber natürlich ist der Alltag in Amerika kaum vergleichbar mit dem in Berlin oder Warschau. Doch was auffällt, ist der, ich nenne es mal, Mangel an Männern, vor allem an jungen Männern. So viele sind aus dem Krieg nicht zurückgekehrt. Doch hier in Minneapolis, im Bundesstaat Minnesota, gehen seit einiger Zeit ein paar junge Männer häufiger spazieren. Scheinbar einfach so. Ohne Ziel. Es ist der 8. Juni. Die Sonne strahlt, als wäre nichts gewesen, und der Himmel ist wolkenlos, fast schon absurd blau. Man sitzt draußen vor den Cafés oder dem Diner und schlürft genüsslich seinen Eistee. Das beliebte Park Diner liegt an einer belebten Straßenecke zwischen einem Blumenladen und einer Autowerkstatt. Vor dem Diner stehen ein paar wackelige Tische mit orangefarbenen Stühlen. Das Mobiliar sieht so aus, als könnte man es gut abwischen und als sei das alles gewesen, worum es beim Kauf ging. Doch es stört niemanden groß. Es ist der erste Sommer nach dem Krieg in Europa und kurz unbeschwert in der Frühsommersonne einen Kaffee trinken zu können, ist einfach herrlich. Ethel und Paul Warner, beide trotz ihrer betagten 80 Jahre noch recht rüstig, kommen fast jeden Tag hierher. Wenn es regnet, speisen sie drinnen an einem Fenstertisch. Doch sobald es Petrus zulässt, sitzen sie an einem der vorderen Tische und warten auf die nette Bedienung. So auch heute. Paul blinzelt fröhlich summend in die Sonne und Ethel beobachtet die Leute um sich herum. Liebevoll neugierig. Sie liebt das. Ihr knurrt ein wenig der Magen. Sie dreht sich um, suchenden Blicks. Wo bleibt denn die kleine Maggie heute nur? Da sieht sie die zwei jungen Männer, die soeben auf das Diner zukommen. Die beiden fallen ihr nicht zum ersten Mal auf. Stets tragen sie weiße Shirts und Khakis. Nie etwas anderes. Nie. Das ist doch komisch. Und jeden Tag kommen sie. Manchmal setzen sich die beiden ins Diner und trinken was. Meist gehen sie einfach vorüber. Als ihr die Männer vor ein paar Wochen das erste Mal auffielen, fand Ethel, dass sie recht, nun ja, schicklich ausgedrückt, Schmuck aussehen. Muskulöse Arme blitzten unter den Shirts hervor, sie gingen festen Schritts und schienen sehr sportlich zu sein, und ihr volles Haar glänzte in der Sonne. Ach ja, die Gnade der Jugend. Ihre Gedanken schweifen kurz ab. Als die beiden sich an den Nebentisch setzen, ist sie aber wieder bei der Sache. Inzwischen sieht es so aus, als sei den jungen Männern die Kleidung gut zwei Nummern zu groß. Sie schlottert nur so um ihre Knie. Von glänzendem, vollen Haar kann auch keine Rede mehr sein. Bei einem hängt es strähnig herab, der andere scheint bereits Geheimratsecken zu bekommen. Vielleicht hatten sie ja die Grippe, überlegt Ethel. So blass und dürr, wie sie sind. Ihr Mann Paul beugt sich zu ihr und flüstert, starr nicht so hin, Liebes. Es ist gut möglich, dass sie aus einem dieser Lager kommen. Du weißt schon, die von den Deutschen. Sie schluckt und nickt ein wenig. Diese Lager. Sie weiß, was das heißt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Sie hat davon gehört. Wissen will sie es lieber nicht. Nicht im Detail. Aber das kann ja nicht stimmen. Diese Männer sind schon seit ein paar Monaten hier, schon vor dem Ende des Krieges. Paul, das ist nicht möglich. Wie kommst du denn darauf? Na, ganz einfach. Diese Männer sehen aus, als ob sie am Verhungern sind. Ethels Augen weiten sich. Dann schüttelt sie den Kopf. Also sowas. Nun gut, wenn wir zwei alten Schmucks satt werden, dann reicht es auch noch für zwei weitere Mahlzeiten. Entschuldigen Sie, ruft sie und winkt den Männern zu. Ich will mich nicht aufdrängen, aber mein Mann Paul und ich würden Sie gerne zu uns an den Tisch bitten und Sie einladen. Würden Sie uns diese Ehre gestatten? Die beiden Männer blicken kurz erstaunt, dann nicken sie den beiden älteren Herrschaften dankbar zu. Ethel fragt, was es sein darf, vielleicht Rührei, schön mit Speck oder ein Eissandwich? Doch die Männer wollen nur Kaffee. Auch als Ethel und Paul ihre krossen, wirklich appetitlich riechenden Sandwiches bekommen, nein danke, nur Kaffee. Die Männer starren aus dunklen Augenhöhlen auf ihr Sandwich. Doch sie wollen selbst nichts bestellen, egal wie oft sie ihnen versichern, dass es in Ordnung sei. Paul und sie könnten sich das leisten, doch die beiden bleiben stur. Kaffee genügt ihnen. Danke, aber nein danke. Beide trinken jeweils 5 Tassen Kaffee, kippen sie nahezu hinunter, nicken den beiden dankbar zu und erheben sich dann. Ethel hält es nicht mehr aus. Verzeihen Sie, aber ich muss Sie fragen, warum wollen Sie nichts essen? Die beiden blicken sie an. Wir sind Teilnehmer des Minnesota Starvation Experiments. Ich dachte, das wüssten Sie, sagt der Mann mit dem strähnigen Haar. Das hat sich doch herumgesprochen, oder? Viele in der Stadt erkennen uns schon und wissen, dass wir eine strenge Diät halten müssen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, wir sind stolz, so unserem Land dienen zu können. Die beiden Männer nicken und verabschieden sich. Langsam schlurfen sie von dannen. Als wären sie aus Ethels Kanastergruppe. Wie alte Männer. Stimmt, sie hat von diesem Experiment gehört. Die Plakate waren letzten Herbst in der ganzen Stadt zu sehen. Aber so wie die zwei aussehen, ist es kein Experiment, sondern Folter. Mein Gott, was diese beiden wohl durchleben müssen. Ob sich diese Szene genauso zugetragen hat, wissen wir nicht. Es gibt Tonbandaufzeichnungen der Teilnehmer dieses Experiments, die von ähnlichen Szenen berichten. Doch ein wenig künstlerische Freiheit, um die Szene auszuschmücken, werdet ihr uns hoffentlich verzeihen. Diese beiden Männer sind Teil des sogenannten Minnesota-Experiments, auch Minnesota Starvation-Experiment genannt. Starvation heißt hungern oder verhungern. Die Idee dazu stammt von Ansel Keys, einem amerikanischen Ernährungswissenschaftler. Bevor wir uns näher mit diesem Experiment beschäftigen, muss eins erwähnt werden. Keys war keine Lichtgestalt in der Geschichte der Medizin, sein Wirken ist und war durchaus stark in der Kritik. Er ist später zum Beispiel ausschlaggebend daran beteiligt, Zucker als harmlos darzustellen und hat Kollegen, die dem widersprochen haben, an den Pranger gestellt. Man könnte sagen, er trägt eine Mitschuld daran, dass heute so viele Menschen fettleibig und oder zuckerkrank sind. Doch das ist ein anderes Thema. Ansel Keys wird am 26. Januar 1904 in Colorado geboren. Die Eltern ziehen aber schon kurz darauf nach San Francisco. Es zeigt sich schon ziemlich früh, dass Ansel Keys einen Hang zu gefährlichen Experimenten hat. An seinem 8. Geburtstag versucht er, eine Fliege mit Chloroform zu betäuben und fällt dabei selbst in Ohnmacht. Nach dem College beginnt Keys in Berkeley ein Biologiestudium. Es folgen 2 Promotionen, eine in Ozeanographie und Biologie in Kalifornien, eine in Physiologie in Cambridge, sowie ein Forschungsaufenthalt in Kopenhagen. 1933, mit 29 Jahren, kehrt er in die Vereinigten Staaten zurück. In den folgenden Jahren forscht er an verschiedenen Universitäten und Instituten, unter anderem zu der Frage, wie sich Menschen an verschiedene Umweltbedingungen anpassen können und wie der Körper auf Veränderungen der Umwelt reagiert. 1939 wird er vom Kriegsministerium gebeten, eine spezielle Nahrungsration für die amerikanischen Fallschirmtruppen zu entwickeln und zu testen. Keys löst die ihm gestellte Aufgabe. Seine Nahrungsrationen, fortan als K-Rationen bekannt, werden im Zweiten Weltkrieg millionenfach produziert und an allen Fronten eingesetzt. In einer wasserdichten Box sind um die 3200 Kalorien als Tagesration verpackt. Zum Vergleich, das entspricht 3 relativ gesunden Mahlzeiten, aber ohne Nachtisch. Zudem enthielten die Boxen auch Kaffee, Toilettenpapier und sogar Zigaretten, was man halt damals so für gesund hielt. Je länger der Krieg andauert, umso mehr beschäftigt Keys die Frage, wie man Menschen, die unter den Folgen eben jenes Krieges leiden, helfen kann. Eine der furchtbarsten Begleiterscheinungen eines jeden Krieges ist der Hunger. Die Bevölkerung in Europa leidet, Hungersnöte sind an der Tagesordnung. Als das Experiment im November 1944 beginnt, weiß Keys um die Nöte der hungernden Bevölkerungen und beschließt daher, ein Experiment durchzuführen, welches sich mit den Auswirkungen von Hunger auf den menschlichen Körper und die psychische Gesundheit beschäftigt. Das Ziel soll sein, bessere Methoden zur Rehabilitation von Unterernährten nach dem Krieg zu entwickeln. Im Herbst 1944 beginnt Ansel Keys sein Experiment. Wir wollen es in dieser Folge aus medizinischer, aber auch aus ethischer Sicht betrachten. Denn wenn wir uns mit Experimenten an Menschen beschäftigen, treibt uns ja auch immer die Frage an, ist das ethisch vertretbar? Kann oder darf man das so machen? Schauen wir uns aber erst einmal das Minnesota-Experiment genauer an. Ansel Keys sucht, ganz offiziell und mit staatlicher Unterstützung, Probanden für seine Studie. Männliche, wohlgemerkt. Sie sollen bei guter Gesundheit sein, fit, stressresistent und mental stabil. Das Experiment soll 1 Jahr dauern. Und es wird den Bewerbern auch mitgeteilt, dass es darum geht, für die Wissenschaft zu hungern. Keys sucht seine Probanden gezielt in den Reihen der Kriegsdienstverweigerer. Denn er ist der Überzeugung, dass viele Männer, die nicht als Soldaten in den Krieg ziehen wollen, dennoch bereit sind, einen Beitrag für ihr Land oder gegen Hitler zu leisten. Und damit liegt er ganz richtig. 400 Männer bewerben sich. Keys wählt 36 von ihnen aus. Wie gesagt, diese Männer melden sich freiwillig. Doch wie sieht dieses freiwillig damals wirklich aus? Die USA ist im Zweiten Weltkrieg ein äußerst patriotisches Land. 1944 gilt jeder gesunde junge Mann, der nicht in den Krieg zieht, schnell als Feigling oder sogar Vaterlandsverräter. Der gesellschaftliche Druck ist enorm. Dennoch gibt es Männer, die nicht in den Krieg ziehen wollen. Viele aus religiösen Gründen, einige, weil sie überzeugte Pazifisten sind. Auf Keys-Plakaten sind Kinder zu sehen, dürr, verdreckt, mit teils zerlumpter Kleidung, in der Hand ein Schüsselchen, in dem kaum noch etwas drin ist. Und über ihren großen Augen ist zu lesen, willst du hungern, damit sie besser ernährt werden? Die Männer sollen also bei einem wichtigen Experiment mitmachen und damit gleich noch ihre angekratzte Ehre retten können. Zudem müssen wir uns vor Augen führen, dass es damals keine gesicherten Erkenntnisse über die Folgen des Hungers auf den Körper und Geist gibt. Das heißt im Umkehrschluss, dass niemand die Probanden über die möglichen Folgen wirklich aufklären kann. So beginnen die Teilnehmer und Keys plus Team das Experiment voller Enthusiasmus und Idealismus. Aber wie freiwillig und ethisch vertretbar war dieses Experiment? Dafür haben wir mit Professor Nikolaus Knöpfler gesprochen. Er leitet im thüringischen Jena das Ethikzentrum und das Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin.
Also der grundsätzliche Standard ist eigentlich gegeben durch den Nürnberger Kodex in seiner Formalisierung, dann in der Helsinki-Deklaration, die wird immer weiter fortgeschritten. Da sind wir also die Helsinki-Deklaration 60er Jahre. Und das ist sozusagen der bindende Gedanke. Der erste zentrale Gedanke ist, dass der Proband gut informiert ist über das Experiment. Hier bietet sich bereits die erste Schwierigkeit, nämlich die Schwierigkeit, wenn man in der Psychologie Experimente macht, geht es oft, dass man ja gerade täuschen will, also was anderes vorgibt als das, was man dann in Wirklichkeit tun wird. Und insofern ist es schon mal die Psychologie nochmal ein ganz eigenes Feld. In der Medizin ist tatsächlich so, dass der Proband weiß, worum soll es gehen, was ist das Ziel, und er lässt sich darauf ein. Und das Experiment sollte möglichst wenig Risiko für den Probanden bieten.
Das Experiment ist in 5 Phasen unterteilt. Zunächst die Phase der Vorbereitung. Die Teilnehmer werden ausgewählt und grundsätzlich untersucht. Danach folgt Phase 2. 12 Wochen lang bekommen alle Probanden so viel, wie sie benötigen. Das sind bei einigen, vor allem bei denen, die sich in der Regel viel bewegen, 3400 Kilokalorien. Sie dürfen also normal essen. Anschließend erfolgen 2 Wochen lang umfassende Tests. Die Messung der Lungenkapazität, der Knochendichte, es werden Urin- und Stuhlproben genommen und die Teilnehmer müssen sich umfangreichen psychologischen Tests unterziehen. Nach 3 Monaten beginnt die 3. Phase, die sogenannte Semi-Starvation oder auch Hungerphase genannt. Das heißt, die Männer bekommen nur noch 2 Mahlzeiten pro Tag, insgesamt etwa 1500 Kilokalorien. Was heißt das genau? Also was kriegen wir für 1500 Kilokalorien? Zum Beispiel ein Käsebrötchen, eine Tasse Gemüsesuppe, eine kleine Portion Spaghetti mit Pesto und einen Obstsalat. Klingt eigentlich gar nicht so schlimm. Aber der Speiseplan der Teilnehmer ist nicht so abwechslungsreich. Es gibt Kohl, Rüben, Kartoffeln und Brot. 24 Wochen lang. Fast ein halbes Jahr. Während dieser Zeit müssen die Teilnehmer zudem Arbeiten verrichten, zum Beispiel in der Wäscherei, im Labor oder im Schlafquartier. Dazu kommen Uni-Vorlesungen und ein wöchentliches Training, 35 Kilometer auf dem Laufband. Ganz ehrlich, dieses Pensum wäre mir selbst mit ausreichender Ernährung fast zu viel. Die Auswirkungen zeigen sich schnell und recht drastisch. Zuerst verabschiedet sich bei allen Teilnehmern die Libido. Verständlich, wenn man keine Energie mehr hat, ist an Fortpflanzung wahrscheinlich kaum zu denken. Die Probanden stumpfen ab. Die Konzentration lässt bereits nach ein paar Tagen stark nach. Die 36 Teilnehmer erscheinen bald depressiv und apathisch. Kaum einer betreibt noch Körperpflege oder interessiert sich für so etwas wie Manieren oder Höflichkeiten. Der Mensch wird im Angesicht des Hungers zum wilden Tier, wobei ich damit keineswegs die Tiere beleidigen will. Um mal den Schriftsteller John Ironmonger zu zitieren, die Menschheit ist nur 3 volle Mahlzeiten von der Anarchie entfernt. Der psychische Verfall wird vom Körperlichen begleitet. Den Männern gehen die Haare aus, sie bekommen überall am Körper Ödeme, also Schwellungen, in denen sich Flüssigkeit ansammelt, und die Körpertemperatur sinkt ab. Das heißt, sie frieren. Ständig. Auch im Hochsommer. Ihr Puls verlangsamt sich. Bald sind es nur noch 30 bis 40 Herzschläge pro Minute. Zum Vergleich, bei einem gesunden Erwachsenen sollten es 60 bis 80 sein. Außerdem wird dem Probanden leicht schwindelig. Sie haben häufig ein Fiepen im Ohr und sind permanent müde. Und logisch, sie verlieren an Gewicht. Im Schnitt 1/3 ihres Gesamtkörpergewichts. Zuerst baut der Körper dabei das Fett und dann das Muskelgewebe ab. Bald sind die Oberschenkel der Versuchspersonen so dünn wie ihre Oberarme. Das zeigt also recht eindrucksvoll, was mit unserem Körper passiert, wenn ihm die normale Kalorienzufuhr verweigert wird. Der Körper beginnt, wo er kann, drastisch einzusparen, um noch genug Energie zum Überleben zu haben. Der Blutdruck und, wie schon gesagt, der Puls werden gesenkt. Die Muskelkraft lässt nach, unsere Verdauung wird gedrosselt. Faktisch geht unser Körper in eine Art Überlebensmodus. All dessen sollten wir uns auch bewusst sein, wenn wir uns für radikale Diäten entscheiden oder uns Diäten ohne ärztliche Aufsicht unterziehen wollen. Doch zurück zu den Probanden. Einige berichten auch nach Beendigung des Experiments von einer Art Besessenheit rund ums Essen. Sie denken auch weiterhin viel an Essen. Sie träumen nicht selten davon und manche lesen fast schon obsessiv Kochbücher. Von den 36 Männern, die das Experiment beginnen, sind zum Schluss noch 18 übrig. Nein, keine Sorge, niemand ist gestorben. Einige halten diese Tortur schlicht nicht aus. Als der Erste beim heimlichen Eisessen in der Stadt erwischt wird, führt Keith ein Buddy-System ein. Das heißt, dass die Männer nur noch zu zweit Ausgang bekommen. Nicht, dass einer der Probanden doch noch schwach wird, wenn ihm eine nette alte Dame ein dick belegtes Sandwich anbietet. Dennoch werden kurz darauf weitere Probanden des Experiments verwiesen. Ein Mann wird sogar dabei beobachtet, wie er aus einem Mülleimer isst. Die meisten Männer aber sind weiterhin mit bewundernswertem Durchhaltevermögen dabei. Niemand will das Experiment freiwillig verlassen. Die Menschheitsgeschichte ist voll von grauenvollen Beispielen für Experimente, die so nie hätten durchgeführt werden dürfen. Die einfach unsagbar unmenschlich waren, oft noch viel mehr als das Minnesota-Experiment. In unseren Folgen über Robert Koch und Ferdinand Sauerbruch hatten wir da einige Beispiele. Seit 1947 gibt es für medizinische Forschung den Nürnberger Kodex, der seitdem immer weiter fortgeschrieben wird. Für das Minnesota Starvation-Experiment und seine Probanden kam dieser Kodex ein paar Jahre zu spät.
Die direkte Vorgeschichte ist klar, das sind die Nazi-Experimente, deswegen Nürnberger Kodex, weil da auch die Nürnberger Prozesse stattfanden, auch die Ärzteprozesse. Wenn man weiter zurückschaut, kann man bis in die Antike hinein Experimente sehen. Die wurden oft mit Kriegsgefangenen gemacht oder mit Verbrechern und würden nach unseren heutigen Standards unerlaubt sein, weil eben die Menschen teilweise vivisektioniert wurden, also bei lebendigem Leib wurden sie aufgeschnitten und Ähnliches. Das vielleicht berühmteste und wichtigste Experiment überhaupt ist das Experiment von Edward Jenner Ende des 18. Jahrhunderts. Und das Besondere ist, dass er einen Buben nimmt, der nicht besonders gut informiert ist über das Experiment, schon gar nicht die Eltern. Und er nimmt diesen Jungen her, infiziert ihn erst mit den Kuhpocken und nach einer gewissen Zeit mit den Menschenpocken. Und er schreibt selber in seinen Aufzeichnungen, wie sehr er gebangt und gezittert hat, ob der Bub eben sterben wird oder eben sich wirklich, also das ausbricht, und war dann sehr, sehr glücklich natürlich, dass tatsächlich der Junge keinerlei Infektionszeichen zeigte. Das Besondere an Jenner war nun, dass er damit ganz glücklich zum Präsidenten der damaligen Royal Society ging und der ihm gleich vorgeworfen hat, das war auch nach den damaligen Standards mit einem unmündigen Buben das Experiment zu machen, eigentlich nicht erlaubt. Und natürlich konnte er sich nicht vorstellen, dass ein einfacher Landarzt eine der größten Seuchen der Menschheit besiegt. Aber nebenher hat er das gesagt, seien Sie froh, wenn ich Sie nicht ins Gefängnis bringe mit dem, was Sie getan haben, soll er so, also so werden die Gespräche wiedergegeben. Das Besondere ist, dass das Jenner ihm gegenüber selber gesagt hat, ja, ich kann es deswegen rechtfertigen, weil in der Gegend die Pocken so stark verbreitet sind, dass sich der Junge auch sonst angesteckt hätte. Also ich habe ihn nicht einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt. Eine sehr modern klingende Aussage. Aber wichtig ist, dass also schon Ende des 18. Jahrhunderts ziemlich klar war, bestimmte Experimente sollen nicht sein. Ja, zum Beispiel eben mit unmündigen Kindern.
Wer mehr über Edward Jenner und die Geschichte der Impfung erfahren will, dem empfehle ich, sich unsere Folge zum Thema Impfung in Staffel 2 anzuhören. Zurück ins Jahr 1944, in die vierte Phase des Minnesota Starvation Experiments. Nach 24 Wochen ist das Hungern vorbei und die Rehabilitation beginnt. Keith nennt das, was jetzt kommt, die Nachbeobachtungsphase. Die Teilnehmer werden in vier Gruppen unterteilt. Einige bekommen mehr Proteine, andere mehr Vitamine und einige erhalten Placebos. In den ersten Wochen verlieren die Männer trotzdem noch Gewicht, also beschließt man, ihnen weitere 800 Kilokalorien pro Tag zuzuführen. Die, ich nenne es mal Essanfälle, haben einige der Teilnehmer auch in dieser Phase noch. und es dauert Wochen, bis die Probanden wieder zum Ausgangsgewicht zurückkehren. Dort machen viele nicht Halt. 8 Monate nach dem Experiment haben die meisten 110% ihres Ausgangskörpergewichts und 140% ihres ursprünglichen Fettgehalts erreicht. Heutzutage nennen wir das den Jojo-Effekt. Wenn man eine eher radikale Diät mit sehr geringer Kalorienaufnahme macht, kommt es häufig vor, dass man nach der Diät umso mehr zunimmt. In der 5. und letzten Phase, der Nachuntersuchung, werden die Teilnehmer bzw. ihre Werte weiterhin überwacht. Man will ja sehen, wie der Körper langfristig auf solche Nahrungsdrosselung und anschließende normale Nahrungszufuhr reagiert. Menschen, die einen ehemaligen Straßenhund oder eine Katze adoptiert haben, wissen, dass man dem Tier nicht zu viel Essen auf einmal geben darf, wenn es Untergewicht hat. Auch wenn das grausam klingen mag. Aber das würde den kleinen Körper überfordern und mehr Schaden anrichten als nützen. Und wir Menschen sind da nicht groß anders, aber das nur nebenbei von einer Tierfreundin. Ich überlasse euch selbst, wie ihr zu dieser Studie steht. Die 36 Männer in Minnesota wussten zumindest, dass sie Teil eines Experiments sind und was der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Ein anderes Experiment aus dieser Zeit stellt das Hungern für die Wissenschaft aus ethischer Sicht weit in den Schatten. Es war weitaus grauenvoller und gilt bis heute als eines der menschenverachtendsten der amerikanischen Medizingeschichte. Bereits 2 US-Präsidenten haben sich dafür offiziell entschuldigt.
Eines der berühmten Experimente, die in den 30er Jahren in Alabama durchgeführt wurde, da war das berühmte Tuskegee-Experiment, das auch ganz wesentlich Einfluss genommen hat auf die Debatten. Man hat dieses Experiment ohne Wissen, also kein Informed Consent, keine Einwilligung der Probanden gemacht. Wir würden heute sagen, das war ein kriminelles Experiment.
Das sogenannte Tuskegee-Experiment beginnt im Jahr 1932 und endet erst 40 Jahre später, 1972. Und das auch nur, weil die Presse groß darüber berichtet. Weder die Ärzte noch die Regierung wollen es von sich aus beenden. Auch zu einer Zeit, als die Krankheit, um die es geht, schon längst heilbar ist. Die Krankheit heißt Syphilis. Sie hat noch viele andere Namen. In Italien nannte man sie die französische Krankheit. Die Franzosen revanchierten sich und nannten sie italienische Krankheit. In Polen hieß sie deutsche und in Russland polnische Krankheit. Sehr erfindungsreich. 1905 hatten Erich Hoffmann und Fritz Schaudin an der Berliner Charité den Erreger der Syphilis entdeckt. Das Bakterium Treponema pallidum. Das erste wirksame Medikament wird 1909 erfunden. Seit der Entwicklung von Penicillin sind Antibiotika das Mittel der Wahl und rechtzeitig erkannt ist die Krankheit meist problemlos heilbar. Unbehandelt verläuft die Krankheit in mehreren Stadien, die sich über Jahrzehnte hinziehen können. Zu den Symptomen bzw. Folgen gehören Geschwüre, geschwollene Lymphknoten und Hautausschlag. Die Syphilis kann am Ende auch Rückenmark und Gehirn angreifen und zu Demenz und Lähmungen bis hin zum Tod führen. In Europa kennt man Syphilis bereits seit dem frühen 15. Jahrhundert. Da sie meist durch Geschlechtsverkehr übertragen wird, nennt man sie im Volksmund auch Lustseuche. Woher der Erreger ursprünglich stammt, ist nicht sicher. Es wird vermutet, dass Christopher Columbus ihn im 15. Jahrhundert mit nach Europa bringt. Man versucht lange Zeit, ihn mit Quecksilber zu behandeln. Wobei die Nebenwirkungen fast genauso schlimm sind wie die Krankheit selbst. Die Betroffenen leiden meist unter Haar- und Zahnausfall. 1910 stellt der Mediziner Paul Ehrlich, dem wir auch noch eine eigene Folge widmen werden, in Magdeburg ein neues Heilmittel vor, Salvarsan. Es enthält Arsen, das zwar recht wirksam gegen den Erreger hilft, aber ebenfalls teils extreme Nebenwirkungen hat. Paul Ehrlich will sein Heilmittel zunächst an Menschen testen. Doch woher nehmen? Da kommt ihm Konrad Alt, der Leiter einer Heil- und Pflegeanstalt, so nannte man damals Einrichtungen für psychisch Kranke, in Uchtspringe zur Hilfe. Er stellt ihm seine Patienten zur Verfügung. Das klingt unglaublich, doch zu dieser Zeit konnte man über diese Patienten einfach verfügen und ihr möglicher Tod war als gesellschaftlich vertretbar angesehen. Alabama im Macon County. Hier in der kleinen Stadt Tuskegee ist die Armut vor allem unter der schwarzen Bevölkerung groß. Die Weltwirtschaftskrise ist im vollen Gange, der schwarze Freitag erst gut 3 Jahre her. Viele, eigentlich die meisten, sind arbeitslos. Viele sind Analphabeten. Und die Syphilis tobt nahezu ungehindert. Es gibt Leute, die sich darum kümmern. Die Julius Rosenwald Stiftung behandelt viele Menschen in Macon County und hätte auch noch mehr helfen können, wenn ihr nicht in eben jenem schicksalhaften Jahr 1929 das Geld ausgegangen wäre. Aber es ist nicht weiter schlimm, denn der Public Health Service, eine US-Gesundheitsbehörde, übernimmt. Sie macht aus dem ehemaligen Hilfsprogramm die Tuskegee-Syphilis-Studie. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass sich die Krankheit bei Schwarzen anders auswirkt als bei Weißen. Unter anderem soll im Endstadium das Gehirn nicht sonderlich betroffen sein, da es ja bekanntermaßen im Vergleich zum weißen Gehirn nicht so ausgeprägt sei. Es ist unfassbar. Schwester Eunice Rivers ist für den Erfolg des Experiments unerlässlich. Die kleine, resolute Frau mit der auffälligen Brille trägt die Haare meist in einer strengen Flechtfrisur und ein dunkelblaues Kleid, das an eine Schwesternuniform erinnert. Was aber nicht zwingend notwendig ist. Die Leute vertrauen ihr. Schwester Eunice kennt jeden der Studienteilnehmer persönlich. Sie ist eine von ihnen, eine Schwarze. In einem glänzend sauberen, dunklen Wagen mit dem deutlich sichtbaren Emblem der Regierung fährt Eunice Rivers vor die baufälligen Hütten einer Straße von Tuskegee. Das sorgt für Aufsehen. Eine schwarze Frau in solch einem Wagen? Unglaublich. Auch wenn Eunice seit Jahrzehnten mit einem solchen Wagen durch Macon County fährt. Heute holt sie ihren Patienten George ab. Dem 53-Jährigen geht es nicht gut. Die Geschwüre breiten sich aus und er erkennt immer häufiger seine Frau, Rose Lee, nicht mehr. Aber Eunice erkennt er. George steht schon draußen, er hat bereits ungeduldig gewartet. Er ist einer der Auserwählten. Er darf in dieser schicken Limousine mitfahren, vorbei an den Hütten der Nachbarn, die ihm voll Neid hinterherblicken. Vorbei an Gruppen von lärmenden Kindern, die mit dem Wagen mitrennen, soweit ihre kleinen nackten Füße es zulassen. Eunice fährt George regelmäßig in die Universitätsklinik im Zentrum von Tuskegee. Seine Frau meint zwar, er solle nur zur Sicherheit doch mal zu einem anderen Arzt, einem, der ihn nicht nur wegen Bad Blood behandelt, sondern sich die Symptome von ihm und die von den Kindern genauer ansieht. Aber Schwester Eunice kann sie beruhigen. Wer in der Studie ist, darf nicht zu anderen Ärzten. Das würde den Körper der Kranken nur durcheinander bringen. Und man würde alle Vorteile der Studie verlieren, nicht auszudenken. Das wollen sie auf keinen Fall. In der Uniklinik bekommt George dank Schwester Eunice gleich seine Medikamente. Ein paar Pillen und dazu eine warme Mahlzeit. Wenn es ihm, wie in letzter Zeit häufiger, sehr schlecht geht, darf er sogar eine Nacht in einem Krankenbett verbringen. Und sollte er, wenn es Gott gefällt, sterben, dann bekäme seine geliebte Rose Lee $50 für die Beerdigung. Aber daran will er jetzt, während der aufregenden Fahrt, gar nicht denken. Er bekommt ja heute wieder diese Pillen. Vielleicht helfen sie diesmal. Spoiler, das tun sie nicht. Das ist auch gar nicht möglich, denn diese Pillen sind entweder Placebos oder einfach Aspirin. Schwester Eunice, in einigen Artikeln über dieses Experiment wird sie Todesengel genannt, fährt die Patienten regelmäßig in solchen schicken, dunklen Autos in die Uniklinik. Den Namen und die Geschichte von George haben wir uns ausgedacht, doch so oder so ähnlich lief es tatsächlich ab. Vor dem Beginn dieses Experiments haben einige der Betroffenen noch das echte Medikament Salvarsan bekommen. Doch das ist lange her. Denn in der Tuskegee-Studie geht es nicht darum, Menschen zu heilen. Das wäre spätestens Ende der 40er Jahre mit Penicillin möglich gewesen. Nein, es geht vorrangig darum, die an Syphilis erkrankten Menschen zu beobachten, um die langfristigen Auswirkungen der Krankheit sehen zu können und dann abzuwarten, dass sie sterben. Und dann kann man eine Autopsie durchführen und genau sehen, was der Erreger im Körper alles anrichtet. Das in der Geschichte erwähnte Bad Blood wird der schwarzen Bevölkerung als Sammelbegriff für ihre Krankheiten verkauft. Wenn einer der Patienten doch mal nachfragt, heißt es nur, nun ja, das ist eben das Bad Blood, unter dem du leidest. Den Probanden wird nicht gesagt, dass sie an Syphilis leiden. Und vor allem sagt man ihnen nicht, dass sie Teil eines Experiments sind. Diese Ärzte forschen an über 400 schwarzen Menschen und sehen den Ahnungslosen beim Leiden und Sterben zu. Dann überredet man die Angehörigen zu einer Autopsie, auch wenn man ihnen nicht direkt sagt, was dabei genau gemacht wird. In einem Brief, den Oliver Wenger, einer der Studienleiter, an seinen Kollegen Raymond von der Leer in Tuskegee schreibt, steht: So wie ich das sehe, haben wir kein weiteres Interesse mehr an diesen Patienten, bis sie sterben. Zudem wird in Kauf genommen, dass die Erkrankten den Erreger auch auf ihre Angehörigen übertragen. Sie stecken ihre Frauen an, welche im Fall einer Schwangerschaft die Krankheit auf ihre Kinder übertragen. Und bei all dem, ich sage es noch einmal, Syphilis war ab Mitte der 40er Jahre heilbar. Im Herbst 1965 sitzt der Sozialarbeiter und Epidemiologe Peter Buxton beim Mittagessen in der Kantine und genießt seinen Nachtisch. Heute gibt es Donuts. Er gönnt sich noch ein Stück dieser klebrigen Sünde und will dann zurück ins Büro. Am Nebentisch sitzen zwei ältere Kollegen. Er kennt sie nicht besonders gut. Einer heißt Sanders oder so ähnlich. Man grüßt sich, aber Peter ist kein Freund von bedeutungslosem Smalltalk. Außerdem wirkt der Kollege manchmal etwas abgebrüht auf Peter. So, als wären die Menschen, um die sie sich kümmern, nur Zahlen. Naja, vielleicht irrt er sich da auch. Wie gesagt, er kennt ihn ja nicht näher. Er erhebt sich und greift nach seinem Resopal-Tablett, als er einen Gesprächsfetzen der beiden aufschnappt. Naja, die Familie hat sich Sorgen gemacht. Der Mann war ja auch eindeutig wahnsinnig, erzählt Sanders gut gelaunt. Und dann haben sie ihn zu einem Arzt außerhalb von Tuskegee gebracht. Und er hat natürlich sofort erkannt, dass das Syphilis im Endstadium ist und dem Mann Penicillin verschrieben. Sanders lacht kurz. Naja, kannst dir vorstellen, dass der Gesundheitsdienst ihm ordentlich die Hölle heiß gemacht hat. Aber der Arzt wusste ja nichts von der Studie. Was? Was hat er da gerade gehört? Warum wurde der Mann nicht schon viel früher mit Penicillin behandelt? Was für eine Studie? Und was für ein Quatsch? Warum sollte die Seuchenschutzbehörde denn eine Behandlung verbieten? Was zur Hölle geht da in Tuskegee vor sich? Als Buxton herausfindet, worum es in der Studie geht, muss er sofort an die Experimente der Nazis in deutschen Konzentrationslagern denken. Sein Vater ist Jude. Die Familie ist aus Prag in die USA geflohen, als Buxton 2 Jahre alt war. Über Jahre versucht er, die Studie zu stoppen. Auf dem Dienstweg bleibt er erfolglos. Immer wieder wird er abgewimmelt. Alles habe seine Richtigkeit. Man habe keine moralischen Bedenken, die Studie werde bis zum Ende, das heißt bis zur Autopsie des letzten Patienten, fortgesetzt. Erst als er sich 1972 an die Journalistin Jean Heller wendet, wird er nicht mehr abgewimmelt. Zu diesem Zeitpunkt sind noch 74 Männer aus der Studie am Leben. Am 25. Juli veröffentlicht Heller im Washington Evening Star ihren Artikel unter dem Titel »Syphilis-Patienten sterben unbehandelt«. Am nächsten Tag berichten alle Zeitungen des Landes darüber. Endlich sind die Behörden gezwungen zu handeln. Eilig wird ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, der es dann allerdings selbst nicht allzu eilig hat. Erst 3 Monate später wird der Abbruch der Studie beschlossen. Nach über 40 Jahren ist das menschenverachtende Experiment vorbei. Von den ursprünglichen Teilnehmern der Studie leben zu diesem Zeitpunkt noch 74. Vor Gericht kann eine Bürgerrechtsorganisation 10 Millionen Dollar für die Opfer und ihre Hinterbliebenen erstreiten, außerdem lebenslange kostenlose Gesundheitsversorgung für die Überlebenden und Familienmitglieder, die sich infolge der Studie angesteckt haben. Für die Verantwortlichen gibt es keine rechtlichen Konsequenzen. Am Anfang ging es ja um das Minnesota Starvation Experiment. Da hatten Teilnehmer deutlich mehr Informationen und waren freiwillig dabei, zumindest nach damaligen Standards. Außerdem kann man eingestehen, dass die Ergebnisse von damals auch heute noch eine Rolle spielen, bei der Behandlung von Essstörungen zum Beispiel. Das Tuskegee-Experiment dagegen hat weder neue wissenschaftliche Erkenntnisse gebracht, noch neue Heilmethoden und schon gar keine körperlichen oder psychischen Verbesserungen bei dem Patienten. Wir sind hier bei Siege der Medizin, aber so richtige Siegerinnen oder Sieger scheint es in dieser Folge nicht zu geben. Und doch ist es wichtig, darüber zu berichten, diese Geschichten zu erzählen. Die Opfer von solchen Experimenten dürfen nicht ungehört bleiben. Vielleicht können wir es so sehen. Der Sieg ist, wie so manches Mal in der Menschheitsgeschichte, die Hoffnung. Hoffen wir, dass es so etwas wie Tuskegee und auch Minnesota nie wieder geben wird. Hoffentlich lernen wir, dass Experimente an Menschen und auch an Tieren niemals dazu dienen sollten, fragwürdige Forschungen zu betreiben, Einzelne reich oder bekannt zu machen und vor allem niemals dazu führen sollten, dass jemand leidet. Übrigens, einige der Männer, die an der Minnesota-Studie teilnahmen, äußern sich später dazu in Interviews. Man kann diese zum Beispiel auf YouTube finden und nachhören. Zum Schluss des Interviews wurden sie gefragt, ob sie heute mit den aktuellen Erkenntnissen noch einmal genauso entscheiden würden. Würden sie noch einmal an diesem Experiment teilnehmen? Alle sagten einhellig, ja, das würde ich, ohne Zweifel. Einer von ihnen sagte, wenn ich jetzt Leute sagen höre, ich habe solchen Hunger oder ich sterbe vor Hunger, dann denke ich immer, nein, du hast keine Ahnung. Wie anfangs erwähnt, er hat recht. Vielen Dank an Professor Nikolaus Knöpfler, der mit uns über die Experimente gesprochen hat. Und wie immer, Dank an euch fürs Zuhören. In unserer nächsten Folge lernen wir die Frau kennen, die als erste den Nobelpreis für Medizin bekommen hat. Wie sie das geschafft hat, ist unglaublich. Und damit meine ich nicht nur ihre Arbeit. Denn in einer von Männern dominierten Welt wurden ihr so viele Steine in den Weg gelegt, dass es wirklich unglaublich ist. Und falls ihr nicht bis zu den nächsten Siegen der Medizin warten wollt, dann schaut mal bei gesundheithören.de, dem Audioangebot der Apothekenumschau, vorbei. Da gibt es kostenlos noch viele weitere Podcasts zu Gesundheitsthemen, zum Beispiel Gesundheit hören, das Lexikon. Da bekommt ihr die meistgesuchten Gesundheitsbegriffe kurz und einfach verständlich erklärt. Und natürlich immer streng medizinisch und pharmazeutisch von uns gecheckt. Bis zum nächsten Mal, eure Andrea Sawatzki.
Siege der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören, Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word, Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autorin Johanna Magdalena Schmidt, Redaktion, Recherche und Unterstützung Volker Strübing, Johanna Magdalena Schmidt, Josefine Ahleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören, Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung Josefine Ahleit. Sounddesign Philipp Klauer. Komposition Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.